Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert Rüff Stiftung.
Ich will, dass wir rauskommen und die Welt sehen.
Was wäre ich für ein Vater, wenn ich mein junges Geflügel nur deshalb in Gefahr bringen würde, damit wir einen schönen Urlaub in der Karibik machen können?
Mein Leben soll nicht an mir vorbeiziehen, weil du Angst hast, den Teich zu verlassen.
Der Ausschnitt ist vom Animationsfilm «Raus aus dem Teich». Eine charmante Geschichte über eine Entenfamilie, die sich zum ersten Mal auf den grossen Vogelzug traut. Was im Film sehr verspielt und lustig überkommt, ist in der Realität eine der beeindruckendsten Leistungen im ganzen Tierreich.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.
Wenn im Herbst Tage kürzer werden, passiert etwas ganz Erstaunliches, das wir zum Teil gar nicht richtig wahrnehmen. Über unseren Köpfen startet ein gewaltiges Schauspiel. Millionen von Vögeln ziehen gleichzeitig in den Süden. Von der Schweiz bis nach Afrika, von Skandinavien bis ans Mittelmeer. Sie überqueren Gebirge, Meer und Wüsten. Viele der Vögel fliegen in der Nacht und finden trotzdem ihr Ziel. Es gibt sogar einen Vogel, der bis zu 6 Monate am Stück in der Luft ist. Der isst und schläft sogar in der Luft. Aber wie machen das Vögel eigentlich? Wie findet zum Beispiel so ein kleiner Singvogel den Weg über Tausende von Kilometern, ganz ohne Karten, GPS oder Eltern, die ihm vorausfliegen? Mein Name ist Fabio Schmid und diese und noch weitere Fragen kläre ich heute mit Karin Hürbin. Sie ist Mediensprecherin der Schweizerischen Vogelwarte. Frau Hürbin, herzlich willkommen im Durchblick.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gern. Jetzt, wenn Sie ein Zugvogel wären, wo würden Sie im Winter her?
Ist ein bisschen schwierig. Ich finde, in der Schweiz ist der Winter vergleichsweise mild. Das kann ab und zu kalt sein. Das, ja, aber es ist aber nicht ständig und das finde ich nicht schlecht. Es dürfte ein bisschen mehr Schnee und Sonne haben im Mittelland. Aber ich würde darum vielleicht eher da bleiben oder vielleicht noch in den Mittelmeer rumziehen. Bei den Zugvögeln ist sowieso nicht die Kälte der Grund, dass sie ziehen, sondern die Nahrung. Sie haben im Winter zu wenig. Und wenn es kalt ist, dann hat es da keine Insekten mehr oder fast keine mehr. Und die Arten, die sich von denen ernähren, die ziehen dann in den Süden. Und andere, die können fressen oder ihre Ernährung können umstellen, die können da bleiben.
Jetzt, wenn Sie mir alleine in einem Satz erklären müssen, wie ein Vogel seinen Weg dann findet im Winter oder wenn es bei uns jetzt kälter wird, um die neue Nahrung zu finden, wie würde der Satz tönen?
Das ist zum Teil genetisch vorgegeben. Das ist wie ein Kompass und Kalender, den er in der Genetik hat. Und da dazu kommt dann noch, dass er sich orientieren kann an der Sonne, am Mond, an Sternen, an Flüssen oder Bergen und er sammelt Erfahrung über sein Leben.
Also seine Werkzeuge, um sich zu guiden oder sein GPS findet er eigentlich in der Natur?
Also sie nutzen vor allem die Augen für die Orientierung an der Landschaft und das Erdmagnetfeld spielt auch noch eine Rolle. Bei den Küsten- und Meeresvögeln ist auch der Geruch wichtig, das hat man lange nicht gewusst. Und sie erbringen eine grosse körperliche Leistung, sie tun saisonal ihre Muskeln, ihre Verdauung, den ganzen Stoffwechsel können sie anpassen und ausrichten auf den Zug.
Sie sind ja wieder in den Sommer durch da und irgendwann merken sie ja wahrscheinlich dann so, wie Sie gesagt haben, so natürlich, dass es bald losgeht. Wie bereiten Sie sich, essen Sie sich dann mehr in dieser Zeit, um die Kalorien dann nachher, das Defizit, das Sie wahrscheinlich dann nachher haben, auf dem Zug, um so ein bisschen wie kompensieren?
Ja, das gehört zu der Vorbereitung. Also, wie das der Zug dann ausgelöst wird, da spielen mehrere Faktoren drin. Das sind die Hormone, der Stoffwechsel, das genetische Programm, aber auch die Tageslänge und Umgebungslicht. Und dann fangen die Zugvögel an, sich auf Reserven anfressen, die sie dann nachher auf dem Zug wieder abbauen. Also, es ist eben genau das. Sie tun den ganzen Stoffwechsel darauf ausrichten, dass sie das können ansetzen, die Energie, die sie dann nachher verbrauchen.
Ja. Das ist eigentlich noch spannend. Das ist eigentlich wie die Tiere, die in Winterschlaf gehen, die fressen sich ja auch als Pölsterli. Ja.
Genau, ja. Nur, cool, dass sie es dann halt nachher nicht in Ruhe verbrennen, sondern in Bewegung sind und wirklich müssen einen langen Weg zurücklegen, die Fettreserven verbrennen und Muskeln natürlich beanspruchen, bis sie dann am nächsten Rastplatz sind und sich dort wieder können Reserven für die nächsten Etappen anfressen.
So die Wege zwischen den Rasten, die nehme ich ja von Art zu Art auch unterschiedlich, wie lange die dann wirklich am Stück fliegen, oder?
Genau, ja. Also das kann Das kann von ein paar Tagen Etappen sein bis eine Woche oder zum Teil wirklich nonstop einen Monat oder mehr, je nach Art. Ja, es ist wahnsinnige körperliche Leistung, die sie bringen.
Also nonstop einen Monat fliegen?
Zum Teil, ja. Oder eben die Alpensegler, die sind einfach 6 Monate in der Luft. Also sie fressen in der Luft, sie schlafen in der Luft und ziehen dann auch noch, legen ihren Weg zurück. Ja.
Jetzt, welche Rolle spielt das Erdmagnetfeld? Also wie fühlen oder sehen Vögel Magnetlinien?
Also forschen sie nehmen an, dass die Vögel das Magnetfeld sehen durch winzige Moleküle im Auge und dass sie dann das Magnetfeld so können sehen als hellen Streifen. Vielleicht werden Jungvögel beim Schlüpfen auf bestimmte Eigenschaften vom Magnetfeld prägt, dort wo sie schlüpfen, und finden so später wieder zurück dorthin. Und es steht auch zur Diskussion, dass es angeborene magnetische Wegmarken gibt, also zum Beispiel bei gewissen Richtungswechseln. Da gibt es aber auch noch sehr viel zu erforschen.
Mhm, Sie haben jetzt vor ein paar Sachen gesagt, wo Sie es als Werkzeug nehmen aus der Natur. Stimmt, dass es auch Sterneneinfluss auf die Orientierung hat von den Vögeln?
Ja, sie nutzen auch die Sterne, Mond und Sonne. Darum ziehen sie auch oft in klarer Nacht, wenn sie gute Sicht haben. Sie können den Polarstern nutzen als Fixpunkt, weil sie lernen, wo sich die anderen Sterne im Verhältnis zu dem befinden. Und sie haben auch wie innere Uhren, die sie können stellen nach dem Sonnenstand. Das brauchen sie auch zur Orientierung.
Also wenn die Vögel Junge haben, und die haben das ja noch nie gemacht, also Jungvögel, wie finden die zum ersten Mal den Weg?
Beim ersten Mal ist das wichtig, was sie in den Genen verankert haben. Das gibt ihnen vor, wann ungefähr und in welche Richtung ungefähr sie ziehen. Das ist eben wie Kompass und Kalender, und später kommt dann ein bisschen Erfahrung dazu. Es gibt Vogelarten wie Kranich oder Gans, die ziehen im Familienverband. Da können die Jüngeren von den Älteren lernen. Es gibt aber auch ganz andere Beispiele wie ein Kuckuck. Die jungen Kuckuck, die wachsen nicht bei ihren biologischen Eltern auf, sondern bei den Wirtsvögeln. Und die lernen ihre Eltern nicht kennen. Und die fliegen dann das erste Mal komplett alleine und haben einfach das, was ihnen genetisch vorgegeben ist. Und mit der Zeit gewinnen sie dann Erfahrung.
Jetzt, welche neue Erkenntnisse haben so GPS-Sender und Geolokatoren in den letzten Jahren gebracht?
Also satellitengestützte GPS-Systeme, die können wir bei grösseren Vogelarten verwenden. Zum Beispiel bei Adler oder Weissstör. Und mit denen können wir ihre Bewegungen über das ganze Jahr verfolgen und so auch Erkenntnisse darüber gewinnen, wie ihr Leben abläuft. Und das könnte man nicht ohne die Technologie. Die Vogelwarte hat auch im Zusammenhang mit der Berner Fachhochschule kleinere Multisensor-Lokatoren entwickelt. Die sind für kleinere Vögel. Die messen zum Umgebungslicht und zeichnen den Luftdruck auf, die Umgebungstemperatur und Beschleunigung vom Vogel. Und das ermöglicht auch, Zugbewegungen von kleineren Vögeln zu verfolgen, auch über das ganze Jahr. Und für die kleinen Vögel sind eben die GPS-Sender schwer, oder? Da muss man etwas kleiner sein. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten, um neue Erkenntnisse zu gewinnen.
Mhm, wie die moderne Technologie, die jetzt ja vor zig Jahren noch nicht gegeben. Jetzt, was sind so die überraschenden Entdeckungen, die man gemacht hat oder die ihr gemacht habt? Zum Beispiel spezielle Zwischenstopps oder andere Routen, die geflogen sind?
Mhm. Also ganz allgemein auch noch, eben, wir können mit Radar und Geolokatoren Vogelzüge vorschauen, wenn wir ihn nicht sehen. Das kann in der Nacht sein oder auf anderen Kontinenten. Wir haben zum Beispiel herausgefunden, dass die Flugzeit nur einen kleinen Anteil von der gesamten Zugzeit hat. Die Vögel sehr viel Zeit verbringen mit Rasten. Sie fliegen viel in der Nacht und es kommt auch vor, dass sie den Nachtflug in den Tag hinein verlängern oder dass auch Singvögel nonstop über die Sahara fliegen. Früher hat man gedacht, das machen sie eher in Etappen, aber es kommt vor, dass sie da nonstop drüber kommen. Und da gibt es ein paar spannende Beispiele. Zum Beispiel beim Weidehopf hat man herausgefunden, dass der gar nicht am Tag zieht, wie man das eben angenommen hat, sondern wie viele andere Vögel in der Nacht. Man hat bei den Alpenseglern festgestellt, dass die 6 Monate auf dem Zug können sein und dann ohne Unterbrechung in der Luft, also dass die gar nie am Boden runterkommen in dieser Zeit. Oder auch Binnenfresser, bei denen gibt es Gruppen, die nicht miteinander verwandt sind, tun sich die Vögel über das Jahr zusammen, aber immer zusammenbleiben. Sie bilden sozusagen Freundesgruppen. Sie können sich dann mal wieder trennen, aber auch wieder zusammenfinden. Und das sind alles Einblicke, die man sonst ohne die Technologie nicht haben könnte.
Gibt es noch Vögel, die ganz allein, jedes Jahr immer allein vorziehen?
Ja, das gibt es auch. Ja.
Mhm. Aber sie gehen lieber in den Gruppen eigentlich?
Es kommt auf die Art drauf an, ja. Eben wie so Kranich oder Gänse, die können in der Familie ziehen. Es gibt aber auch viele, die alleine ziehen.
Mhm. Jetzt aufgrund vom Klimawandel wird es ja überall immer wärmer. Und Sie haben zwar gesagt, dass das Klima nicht unbedingt der Punkt sei oder der Grund sei, warum es zieht, sondern die Nahrung. Aber das heisst, wenn es wärmer ist, hat es ja auch mehr Nahrung, nehmen wir jetzt mal im Winter. Was hat sich da in den letzten Jahren verändert im Hinsicht auf den Klimawandel?
Ich kann auch hier zwei Beispiele bringen. Bei den Weissstöchen, die kennen wir so als typische Zugvögel. Die ziehen üblicherweise nach West- und Südafrika. Und jetzt haben wir festgestellt, dass sie zum Teil nur noch nach Südfrankreich, nach Spanien oder Portugal ziehen. Das hat auch mit der Nahrung zu tun, weil es dort zum Teil Mülldeponien gibt, wo sie gut sich bedienen können. Die werden dann vielleicht auch nochmal geschlossen, aber das ist dann nochmal etwas anderes. Jetzt mit der Zeit merken wir, dass immer mehr Weissstöche in der Schweiz bleiben im Winter und das ist für uns ein sehr ungewohntes Bild. Und sie sind gegenüber den Weissstöchen, die wegziehen, dann im Vorteil im Frühling, weil sie früher ein Revier oder einen Horst können besetzen. Sie haben aber auch ein Risiko, falls es dann doch mal kalt wird in der Schweiz. Also Weissstöche im Winter ist so eine. Die können jetzt schon auch noch im Winter bei uns überleben, aber es sind nicht alle, die bleiben. Beim Rotmilan haben wir auch so einen Fall. Dort haben wir gemerkt, dass jüngere Rotmilan eher noch wegziehen und ältere Vögel, wenn die Erfahrung gewinnen, dann können sie auch in der Schweiz da bleiben und den Winter in der Schweiz verbringen.
Mhm. Gibt es denn Arten, die besonders gefördert sind, zum Beispiel, die ihre Route auf einmal nicht mehr finden oder halt falsche Wege gehen und dann nicht mehr zurückfinden?
Also ein falscher Weg ist nicht so ein Problem im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Es kann auch neue Routen geben. Die Gefahr ist mehr, dass sie halt auf ihrem ganzen Weg mit Gefahren konfrontiert sind. Also Lebensraumzerstörung oder veränderte Landnutzung, das betrifft Zugvögel gerade mehrfach. Im Brutgebiet, im Überwinterungsgebiet und unterwegs auf den Rastplatz. Und die Stationen, vor allem die Rastplätze, die sind einfach überlebenswichtig für sie. Und darum müssen wir Zugvögel auch über den ganzen Kontinent hinweg schützen.
Mhm. Was sind so in den nächsten Jahren so die grossen Forschungsfragen? Was würden ihr gerne herausfinden?
Es gibt sicher noch viel mehr zu erfahren über die riesigen körperlichen Leistungen und Anpassungen, die Zugvögel machen, dass sie überhaupt den Weg können auf sich nehmen können. Es gibt viel zum Erfahren über das Zugverhalten innerhalb von Afrika oder auch bei afrikanischen und asiatischen Arten. Wie dann Zugvögel eben mit der Erderhitzung zurechtkommen oder eben nicht und was sie brauchen. Bei uns in der Schweiz oder auch international, da gibt es noch sehr viele Fragen zu beantworten.
Mein Papa ist etwas über 60 und er ist ein sehr grosser Vogelfan. Ich weiss noch, er hat früher, als ich klein war, hat er so wirklich so Vogellexikon gehabt, wo so jedes Vögel so abzeichnet war und dann so ein bisschen, was so seine Eigenschaften sind. Jetzt immer mehr junge Leute finden wieder oder interessieren sich wieder mehr für Vögel. Wieso ist das so?
Ich denke, es hat sicher damit zu tun, dass Vögel sehr neu am Mensch sind. Man kann sie leicht beobachten und sie sind eine einzigartige Tiergruppe, zum Beispiel dadurch, dass sie Federn tragen. Sie sehen schön aus und sie haben einen Gesang, der den menschlichen Ohren oft mal gefällt. Und Vogelbeobachter, Birdwatching, das ist fast immer und überall möglich. Man kann relativ leicht einsteigen. Am Anfang braucht es nicht so viel Ausrüstung. Und es gibt jetzt immer mehr Angebote, die sich auch spezifisch an ein jüngeres Publikum richten. Das kann von der Schule sein, über Naturgruppen, auf Social Media, Videos und Kurzfilme. Und es gibt auch viele junge Fotografierende, die den Inhalt, wie sie fotografieren oder wie sie Vögel beobachten, locker rüberbringen. Und ich denke, das spricht mehr Leute an. Das müssen nicht nur Jüngere sein. Es gibt mittlerweile viele so Gruppen mit spannenden Angeboten und auch Jugendliche, die sich für das Thema interessieren und dann vielleicht so einfacher Gleichgesinnte finden. Und dazu kommt auch, es gibt modernere Tools, man kann Beobachtungen melden über Apps. Es gibt Apps zum Bestimmen. Man kann mitschaffen im Monitoring, wenn man möchte. Das schafft neue Zugänge. Ich denke, nicht nur für Jüngere, sondern generell. Und es ist natürlich sehr erfreulich, wenn die Leute das Thema interessiert.
Frau Hürbin, danke Ihnen viel mal für das spannende Gespräch und das Mitwirken beim Podcast-Durchblick.
Sehr gern. Danke nochmal für die Einladung.
Sehr, sehr gern. Wo würdest du herfliegen, wenn du ein Zugvogel wärst? Schreib es uns doch in den Kommentaren oder an durchblick@ringe.ch. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere uns doch auf Spotify, Apple oder überall, wo du deine Podcasts hörst, dann verpasst du sicher keine weitere Folge mehr. Mein Name ist Fabio Schmid und der Abschluss macht auch heute der Rito Scherr mit einem Random Fact. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.
Eulen haben keine Augäpfel.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.